Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Gabi Wuttke.
Guten Abend. Ist die Furcht der Armenier vor Aserbaidschan berechtigt? Wie hält Theaterregisseur Armin Petras es mit dem Alkohol? Und was gab's beim Reeperbahn-Festival zu trinken? Themen dieser Stunde. Berg oder Nagorno-Karabach. Seit dem Ende der Sowjetunion ist die international nicht anerkannte Republik Zankapfel zwischen Armenien und Aserbaidschan. Sie liegt auf aserbaidschanischem Territorium, wird aber überwiegend von Armeniern bewohnt. Deren Versuch, die Aserbaidschaner mit Waffengewalt zu vertreiben, beantwortete Baku seinerseits mit Gewalt. Nachdem Präsident Aliyev die Rückeroberung von Bergkarabach verkündet hat, sollen tausende Armenier in Richtung Jerewan versuchen zu fliehen, weil sie in Bergkarabach den Tod fürchten. Die Autorin Corinna Kuhlenkamp, die Völkerrecht studiert hat, hat einen Roman über Armenien geschrieben. Schönen guten Abend.
Guten Abend, Frau Wuttke.
Warum trauen Sie dem aserbaidschanischen Präsidenten Aliyev nicht, der Verhandlungen angekündigt hat?
Die Erfahrung, auf die die Armenier und Armenierinnen zurückblicken, spricht für sich. Die Region ist eine, die beide für sich reklamieren und die Historie ist dazu sehr komplex. Die Erfahrungen, die die Armenierinnen und Armenier allerdings bis dato gemacht haben, ist eine, bei der völlig deutlich aus dem aserbaidschanischen Regime hochoffiziell gesagt wird, dass die Armenier als Ungeziefer zu entfernen sind. Selbst als ein Waffenstillstand angekündigt wurde vor 2 Tagen, wurde während der Verhandlungen, die Aserbaidschan und Bergkarabach miteinander geführt haben, weiter auf Stepanakert, die Hauptstadt, geschossen.
Aber es gibt ja auch von armenischer Seite Vorurteile gegen Aserbaidschaner.
Das mag durchaus sein. Ich glaube, es ist ganz, ganz schwierig, wenn man jetzt in dieser Lage versuchen will, alles wirklich minutiös aufzudröseln. Es ist eine hochkomplexe Geschichte, bei der durchaus Wunden auf beiden Seiten davongetragen worden sind. Es gab ja auch schon einen ersten Karabachkrieg. Das darf man natürlich nicht vergessen. Die Situation jetzt ist allerdings so, dass ein Waffenstillstand vereinbart worden ist und dabei vereinbart worden war, dass der Lachin-Korridor, ein Teil, der Bergkarabach mit Armenien verbindet, offen bleibt, sodass immer humanitäre Hilfe und Zugang nach Armenien gewährleistet werden sollte. Das hat Aliyev blockiert. Zuletzt wurde nicht einmal eine humanitäre Hilfe durchgelassen. Also es gibt keine Medizin, kein Gas, kein Benzin, nichts mehr zu essen. Und in diese Situation hinein fielen dann die Bomben. Also ist, glaube ich, verständlich, dass das Vertrauen, dass man da auf Verhandlungsergebnisse setzen kann, durchaus zerrüttet ist auf armenischer Seite.
Fürchten Sie auch, dass das von der Türkei unterstützte Aserbaidschan in Armenien einmarschieren könnte? An den armenischen Grenzen stehen ja eigentlich russische Truppen.
Also das ist, wenn man den Experten folgt, durchaus zu befürchten. Es gibt da ja immer wieder auch Konflikte, die schon sichtbar sind und Truppen, die aufmarschieren. Es stehen russische Peacekeeper da, das ist richtig. Russland ist allerdings durch seinen Krieg in der Ukraine abgelenkt. Und das Verhältnis zwischen Russland und Armenien hat sich in den vergangenen Jahren durch die Hinwendung Armeniens zum Westen auch nochmal in ein neues Licht hin entwickelt.
Inwiefern?
Armenien hat sich mit der Wahl zuletzt mit Paschinyan mehr Richtung Westen entwickelt, hin zu einer Demokratie, die durchaus sich auch den USA und der EU weiter annähern möchte. Und das wiederum liegt nicht im Interesse Russlands, das auf der anderen Seite seine Interessen Richtung Türkei und Aserbaidschan ausweitet. Insofern fällt Armenien da unter die Räder.
In Ihrem Roman schlagen Sie ja den großen historischen Bogen vom Genozid 1915 bis heute und kritisieren die Untätigkeit der Politik. Heute hat Anton Hofreiter ein europäisches Gasembargo gegen Aserbaidschan gefordert. Ist das für Sie ein erster Schritt oder zu wenig?
Das ist eine sehr gute Frage, denn natürlich ist es nicht hilfreich, wenn ich jetzt sagen würde, es ist alles einfach nur zu spät. Insofern kann man schon sagen, dass das ein erster Schritt sein kann. Fraglich ist natürlich, was davon durchgesetzt wird. Ich hätte mir gewünscht, dass vor dem ganzen historischen Hintergrund, den ja Deutschland als Nachfolgestaat ja auch trägt, einfach vorher schon hingeguckt wird. Zum einen muss man natürlich die geostrategischen Interessen berücksichtigen und der Krieg zwischen Russland und der Ukraine erschwert es auch Deutschland, Aserbaidschan beispielsweise völlig links liegen zu lassen. Das finde ich also sehr verständlich. Aber man könnte als führendes Land der EU durchaus wirtschaftliche Deals auch an Werte koppeln, so wie man das in anderen Bereichen auch tut. Dann hätten wir wahrscheinlich nicht den Preis zu zahlen, den es jetzt zu zahlen gibt.
Warum sind Sie jetzt darauf gekommen, diesen Roman zu schreiben?
Also ich bin auf diesen Roman gekommen, als ich 15 war. Dass sich jetzt so vieles aus meinem Roman brandaktuell zeigt, hätte ich beim Schreiben im Leben nicht gedacht. Und es erschüttert mich zutiefst, dass über 100 Jahre nach dem ersten Genozid ein zweiter Genozid passieren kann. Dieses Mal wirklich in den Augen aller, in Zeiten des Internets, in denen man nicht behaupten kann, man hätte aus diesem fernen Fleckchen der Erde nichts gewusst.
Das heißt, Sie glauben nicht, dass die internationale Gemeinschaft an der Seite Armeniens steht, um Schlimmes zu verhindern?
Das möchte ich so apodiktisch nicht verneinen. Ich glaube aber, dass man wesentlich früher hätte eingreifen müssen. Da stand die internationale Gemeinschaft nicht hinter Armenien. Beziehungsweise wir reden ja eigentlich von den Bergkarabach-Armeniern und nicht von Armenien, dem Land.
Das ist richtig, aber die Angst ist doch sowohl in Bergkarabach als auch in Armenien groß.
Die Angst ist sicherlich sehr groß in beiden Gebieten. Was für uns sehr schwierig ist hier aus Deutschland, es gibt im Moment keine unabhängige Berichterstattung, weil ja niemand nach Bergkarabach rein oder rauskommt. Aber Human Rights Watch hat jetzt veröffentlicht, dass der Latschin-Korridor weiterhin geschlossen ist und dass eben niemand hinaus evakuiert werden kann. Das kann ich jetzt als Autorin aus Deutschland gar nicht beurteilen, welche der kursierenden Nachrichten korrekt ist. Aber Human Rights Watch erscheint mir da doch die vertrauenswürdigere Quelle zu sein. Im Moment kommt also niemand aus dem Land raus. Da sind Menschen eingekesselt und sind da in ihrer Hungersnot und in ihrer Angst gefangen.
Torina Kuhlenkamp, sie hat gerade ihren Roman Aprikosenzeit dunkel veröffentlicht und ich danke Ihnen jetzt für die Zeit heute Abend.
Vielen Dank.
Hier ist Fazit. Isaac Julian, der im vergangenen Jahr den Goslar Kaiserring erhielt, einen Filmemacher zu nennen, greift viel zu kurz. Denn der Brite, der 6 Jahre Professor für Gestaltung in Karlsruhe war, ist ein Künstler des Films. Das beweist, berichtet Rudolf Schmitz, die Ausstellung in Düsseldorf, wo dem Sohn karibischer Einwanderer seit heute die Ausstellung »What Freedom Means to Me« gewidmet ist.
Ein Jazzlokal. Schwarze, elegant gekleidete Männer tanzen eng miteinander. Ihre Körper berühren sich, Szenen voller Zärtlichkeit und Begehren. Der Film Looking for Langston, 1989 gedreht, ist dem homosexuellen Dichter Langston Hughes gewidmet. Gründungsfigur der Harlem-Renaissance. Diese Bewegung afroamerikanischer Maler und Schriftsteller aus den 1920er Jahren, zu der auch Josephine Baker gehörte, war ein einflussreicher und entscheidender Impuls schwarzen Selbstbewusstseins. Looking for Langston, entstanden auf dem Höhepunkt der HIV-Epidemie, gewann schnell Kultstatus in der queeren Community und fasziniert noch heute als Einblick in eine geheimnisvolle, von Begehren durchdrungene Welt. Susanne Gensheimer, Direktorin der Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen.
Es geht wirklich um private Beziehungen, es geht auch nicht nur um Schwarzsein, es geht auch um Queersein und die ganze Melancholie, die damit verbunden ist. Das ist eben schon ein erster Film, in dem Schönheit eine große Rolle spielt und das Poetische, das Traumähnliche. Und das hat er dann eben über die Jahre immer stärker ausgebaut, bis jetzt zu diesen großen, immersiven Rauminstallationen.
Es sind die im Raum verteilten, hängenden, doppelseitig bespielten Screens und die darauf projizierten, asynchronen Filmsequenzen, die auch uns Betrachter in die flirrende Welt eines exklusiven Nachtlebens hineinziehen. Noch komplexer, noch traumwandlerischer wird es dann in der neuesten Produktion von Isaac Julian, Once Again, Statues Never Die, in der es um ein Gespräch zwischen Alan Locke, Kulturtheoretiker der Harlem-Renaissance, und dem amerikanischen Kunstsammler Albert C. Barnes geht. Barnes sammelte als einer der ersten in den USA Kulturobjekte aus Afrika und stellte sie in Dialog mit der Moderne. In dieser Installation geht es nicht nur um den ästhetischen Kompass, den die Entdeckung afrikanischer Kunst für die westliche Avantgarde bedeutete. Der Raum wird zusätzlich belebt von realen Skulpturen. Eine von Richmond Batté, Künstler der Harlem-Renaissance, eine andere von einem zeitgenössischen Künstler, der afrikanische Masken in Kunstharz eingegossen hat. So wirken sie wie Insekten in Bernstein. Der Raum ist mit Spiegelfolie ausgekleidet, indem wir Betrachter uns als verzerrte Figuren sehen. Es geht Isaac Julian aber nicht um eine Anklage der weißen westlichen Gesellschaft, wie man vermuten könnte, sondern um einen kaleidoskopartigen und neu zu formulierenden Geschichtsbegriff.
I'm presenting the work in what I'm calling this imaginary space.
Mit meiner Arbeit öffne ich den imaginären Raum der Reflexion. In dieser Installation gibt es mehrere Elemente, die sich auf das unabgeschlossene Gespräch über die Moderne beziehen. Es ist eine Einladung, in die Bilderwelten der Diaspora einzutreten.
Im Jahr 2007 hat Isaac Julian einen Film auf der Insel Lampedusa gedreht. Die heute traurige Berühmtheit als Zeichen gescheiterter Migrationspolitik erlangt hat. Auch dieser Film transzendiert mit Tanzchoreografien, mit Schauspielerfiguren, mit Musik die dokumentarische Ebene und wird zur generellen Reflexion über Grenzen und das Schicksal von Menschen.
I do not make migration art.
Ich mache keine Migrationskunst, ebenso wenig postkoloniale Kunst. Mein Werk ist reine Kunst, Kunst an sich. Ich würde sagen, dass ich damit versuche, jegliche Kategorisierung zu überwinden.
Immer wieder trifft man in den neuen, vom K21 überaus sorgfältig und aufwendig inszenierten Filmen auf Momente berauschender Schönheit, die selten gesehene, kühne Bilder freisetzen. Susanne Gensheimer.
Also in seinen Filmen natürlich völlig klar, dass er eine alternative Sicht auf die Welt anbietet. Und es ist auch völlig klar, dass in seinen Filmen deutlich wird, das, was in weißen Gesellschaften festgelegt wurde, ist nur ein Aspekt und nur eine von vielen Möglichkeiten.
Isaac Julians Werke sind aber vor allem deshalb so beeindruckend, weil sie sich jeglicher Anklage enthalten. Sie wirken wie ein hochästhetisches Magma, in dem sich alternative Geschichtserzählung und alternative Identität gerade erst herausbilden. Es ist ein anspruchsvoller Prozess, der auch in uns Betrachtern stattfindet. Und Isaac Julians Kunst macht ihn erfreulich reizvoll.
What Freedom Means to Me, die Ausstellung in den Kunstsammlungen NRW in Düsseldorf, ist bis 14. Januar zu sehen. Vier pflichtbewusste Lehrer in der Midlife-Crisis machen ein Experiment. Wird das Leben wieder abwechslungsreich, wenn sie jeden Tag mit einer halben Promille Alkohol erleben?
Man sollte das mal in der Schule ausprobieren.
Das mit dem Alkohol im Unterricht. Nur als Experiment.
Heute hatte die Geschichte, die dem Spielfilm von Thomas Winterberg 4 Oscars bescherte, im Theater Essen Premiere in der Regie von Armin Petras. Stefan Keim ist Fazit-Premierenkritiker. Hat sich Petras von Thomas Winterberg freigemacht oder folgt er dem Film?
Er folgt dem Film sehr weitgehend und das ist überhaupt schon interessant, denn wir sind ja so viele Filmbearbeitungen auf der Bühne gewöhnt. In diesem Fall ist das so, dass Thomas Winterberg mit Klaus Fliegare selbst das Stück oder sein Drehbuch, seinen Film für die Bühne bearbeitet hat. Und das ist jetzt die deutschsprachige Erstaufführung. Und es ist ja wie so viele dieser Filme, die aus der dänischen Dogma-Bewegung herrühren oder von den Regisseuren, die das damals mal gegründet haben, ist das ja eine sehr starke Handlung. Und ohne diese Handlung kann man, glaube ich, den Film nicht wirklich auf die Bühne bringen.
Erzählen Sie ihn nochmal für alle, die den Kinofilm nicht gesehen haben.
Ja, da sind also diese vier Lehrer, das haben Sie ja gerade schon erwähnt, und dass die da anfangen, Alkohol zu trinken während der Arbeit, und zwar nur während der Arbeit. Die Regel ist, abends, wenn man zu Hause ist, darf man nichts mehr trinken. Das hat eben auch eine Grundlage, und zwar eben diese Theorie, dass der Mensch eigentlich mit einer halben Promille zu wenig funktioniert und auf die Welt gekommen ist. Und sie machen das wirklich, weil sie ihren Unterricht verbessern wollen. Also vor allen Dingen die Hauptfigur. Im Film spielt sie Mads Mikkelsen. Hier Stefan Diekmann. Martin heißt dieser Lehrer, der ist furchtbar auf ihn. Also man sieht auch, und damit fängt Armin Petras auch die Inszenierung an, man sieht auch wirklich den Unterricht. Der kriegt seine Sätze nicht zu Ende. Er ist Geschichtslehrer. Er kriegt gerade noch den Namen Churchill ausgesprochen, aber nicht mal Industrialisierung. Also die Schülerinnen und Schüler, auch die Eltern, die meutern, weil sie einfach Angst haben, die Kinder lernen ja überhaupt nichts mehr bei dem. Und flups, hat er ein bisschen Wodka-Intus, läuft es. Aber dann geht diese Geschichte eben weiter und die vier Lehrer denken sich, vielleicht wird's ja noch besser, wenn wir noch ein bisschen mehr trinken. Und dann geht das Ganze auch in die Abgründe hinein, dann wird ein Sportlehrer zum Alkoholiker, kommt da nicht mehr raus, da kommt es zu sehr peinlichen Situationen. Das Ganze schwankt dann so zwischen Tragödie und Komödie, ist aber immer auch auf einer philosophischen Ebene. Also einer der Lehrer zitiert Sören Kierkegaard.
Und hier wären wir bei der bekannten Formulierung von Kierkegaard, die für mich zum Wichtigsten überhaupt gehört. Etwas zu wagen bedeutet vorübergehend den festen Halt zu verlieren. Nichts zu wagen bedeutet sich selbst zu verlieren.
Und es bestimmt auch das Menschenbild von Sören Kierkegaard, sowohl den Film als auch die Aufführung. Der sagt nämlich, der Mensch ist nicht nur Vernunft, ist nicht nur Ratio, sondern er ist eben auch das Gefühl und das Unberechenbare. Und das liegt eben in diesem Titel, in diesem Rausch.
Also, was die Droge Alkohol angeht, geht Armin Petras nicht auf einem schmalen Grat, sondern positioniert sich schon ganz eindeutig.
Nee, also das tut er eben nicht, weil das ja auch der Winterberg nicht tut. Also es ist schon so, dass die Gefahren des Alkohols deutlich benannt werden, aber es ist eben auch so, dass es überhaupt kein Abstinenzlerstück. Im Gegenteil, es gibt einen Schüler mit einer wahnsinnigen Prüfungsangst, der am Schluss die Prüfung deswegen schafft, weil ihm der Lehrer, der ihm Gutes will, vorher zwei Wodka einflößt. Und dann geht das plötzlich, dann geht die Zunge. Und das ist eben auch das Spannende daran, nicht, dass wir als Menschen auch vielleicht nur dann funktionieren, wenn wir uns versuchen, auch vielleicht mit ein bisschen Hilfe von außen von unseren Verklemmungen zu lösen. Also da geht es auch gar nicht vielleicht nur um Alkohol, sondern auch vielleicht braucht man manchmal auch. Und das ist dann das Spannende und auch das, was worüber man sich durchaus auch ein bisschen aufregen und diskutieren kann. Vielleicht brauchen wir alle mal ein bisschen Doping.
Winterberg hatte ja wirklich Alkohol an die Darsteller am Set ausgeschenkt, bis das Ganze überhand nahm. Die Schauspielerinnen und Schauspieler in Essen waren allesamt nüchtern.
Das kann ich jetzt ja nicht nachkontrollieren. Ich habe ja keine Blutprobe bei denen gemacht. Ich musste ja nach der Premiere sofort hier rüber, aber ich nehme es mal sehr, sehr stark an. Also Armin Petras hat sich etwas geleistet, was dann doch etwas vom Stück weggeht. Er hat vor allen Dingen vor der Pause, nach diesem wunderbaren, sympathischen Anfang, wo wir eben wirklich auch selber Schülerinnen und Schüler waren, er hat da, und das macht er ja oft, den Schauspielern so ein bisschen die Zügel schießen lassen. Dann geht das auch wirklich sehr ins Alberne rein. Und der Sportlehrer Tommy, das ist der, der danach stirbt, der präsentiert sich da irgendwie als so eine Art queere Drag Queen, was zu dieser Figur eigentlich überhaupt nicht passt, wenn er dann da betrunken ist. Was aber eine extrem schöne und sympathische Idee ist, da wurden Schülerinnen und Schüler aus Essen mit eingebaut. Und zwar nicht nur mal ebenso als kleines Element, dass die auch mit auf der Bühne sind. Die sind die ganze Zeit im Publikum, die verfolgen das, die singen auch wunderschöne Chöre und sind immer wieder auch szenisch dabei, setzen damit natürlich auch das Ensemble auf eine andere Art und Weise unter Druck, weil die ständig beobachten und weil die ständig zugucken, was aber dann auch wiederum hervorragend zu der Grundidee passt, denn diese Lehrer machen dieses Experiment ja nicht nur aus Eigeninteresse, sondern weil ihr Ziel es ist, gute Lehrer zu sein und für ihre Schülerinnen und Schüler da zu sein.
Stefan Keim, nach der Premiere von Rausch am Theater Essen in der Regie von Armin Petras. Wenn Sie nach dieser Kritik Lust bekommen haben, sich den Rausch anzusehen, die nächsten Vorstellungen sind am 29. September und am 14. bzw. 15. Oktober. Jetzt geht's weiter mit Daniel Marschke.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Die Stiftung Fürst-Pückler-Park Bad Muskau hat sich besorgt über die Auswirkungen des Klimawandels auf das Erscheinungsbild von historischen Parkanlagen in Deutschland geäußert. Es sei schon jetzt ein exponentiell zunehmendes Absterben alter Bäume zu beobachten. Das sagte der Geschäftsführer der Stiftung, Kurt Panning, in Weimar. Vor allem der Wassermangel mache den Pflanzen zu schaffen. Im Rahmen der Jahrestagung der Arbeitsgemeinschaft Deutscher Schlossverwaltungen forderte Panning gezielte gärtnerische Strategien zum Erhalt der Parkanlagen. Ab 2024 soll an jedem 28. September ein Tag des Klimawandels in den historischen Liegenschaften begangen werden. Damit solle auf die besonderen Herausforderungen durch Hitze, Sturm und Dürre aufmerksam gemacht werden. In Chemnitz ist am Abend das 28. internationale Filmfestival Schlingel eröffnet worden. Bis Ende September stehen 171 Kurz- und Langfilme aus 54 Ländern für Kinder und Jugendliche auf dem Programm. In mehreren Kategorien werden Preise verliehen, so zum Beispiel für den besten Kinderfilm, den besten Juniorfilm und den besten Kurzfilm. Die sächsische Kulturministerin Klepsch würdigte das Festival als eines der bedeutendsten und umfangreichsten für junge Zuschauerinnen und Zuschauer in Europa. Der Blick über den Tellerrand sei nach wie vor enorm wichtig für die Gesellschaft, betonte die CDU-Politikerin. Der zu DDR-Zeiten bekannt gewordene Texter Dieter Schneider ist tot. Wie seine Familie mitteilte, starb der 86-Jährige in einem Berliner Krankenhaus. Schneider habe im Laufe seiner Karriere mehr als 3000 Liedtexte verfasst, darunter für DDR-Schlagerstars wie Frank Schöbel und Inka Bause. Unter anderem sei er auch als Redakteur der DDR-Unterhaltungssendung Ein Kessel Buntes tätig gewesen, teilte die Familie weiter mit. Mehr als 6 Jahrzehnte lang habe seine Leidenschaft der Unterhaltungsmusik gegolten. Brandenburg an der Havel, die Geburtsstadt von Loriot, bekommt einen neuen Waldmops Nummer 20. Wie die Tourismusgesellschaft der Stadt mitteilte, soll die Bronzeskulptur am Dienstag feierlich enthüllt werden. Waldmops Nummer 20 ist eine von 27 Mopsfiguren, mit denen die Havelstadt ihrem Ehrenbürger seit 2015 ein Denkmal setzt. Im Juli vergangenen Jahres war die Skulptur gestohlen worden. Nun hat die brandenburgische Stadt die gestohlene Figur ersetzen lassen. Loriot, eigentlich Bernhard Victor Vico von Bülow, gehörte als Karikaturist, Autor, Regisseur und Schauspieler jahrzehntelang zu den Großen seines Fachs. Er starb am 22. August 2011 in Ammerland am Starnberger See.
576 Tage sind vergangen, seit Russland den Krieg in der Ukraine begonnen hat, und weiterhin ist nicht absehbar, was die Zukunft bringen wird. Genau deshalb hat eine ukrainische Architektengruppe ihre Kompetenzen verstärkt. Sie hat aufwendige digitale Modelle von Baudenkmalen geschaffen, um im schlimmsten Fall einen Wiederaufbau in der Ukraine zu erleichtern. Das Baukunstarchiv NRW präsentiert seit heute ihre Arbeit in einer Ausstellung, vermittelt hat sie Barbara Welzel, Kunsthistorikerin an der TU Dortmund und engagiert im Netzwerk Kulturgutschutz Ukraine. Schönen guten Abend, Frau Welzel.
Guten Abend.
Was zeigen die interaktiven 3D-Modelle in der Ausstellung?
Wir haben eine kleine Ausstellung gemacht mit 10 Plakaten zu einzelnen Bauwerken und einer Präsentation, wo diese 3D-Modelle sind, die man auch über QR-Codes auf den einzelnen Postern aufrufen kann. Was zeigen sie? Sie zeigen Bauten, etwa eine große Kirche in Lviv, in Lemberg, von außen und von innen, sodass man wirklich in diesen Augmented Reality-Welten in dem Bauwerk, die Deckenmalerei, eigentlich den letzten Winkel sehen kann, weil sie so detailliert gescannt und dann fotogrammetrisch zusammengesetzt sind.
Sie beschäftigen sich ja viel mit diesem Thema. Gab es da für Sie noch Überraschungen?
Ja, ich beschäftige mich viel mit dem Kontakt, den wir in diesen Zoom-Meetings, die das Netzwerk begleiten. Ich bin keine Architekturspezialistin, sondern im Gespräch mit den Kolleginnen und Kollegen. Von daher fasziniert es mich einfach erstmal technisch, was da möglich ist. Und auch ich gehöre zu denen, die ganz wenig von der ukrainischen Kultur eigentlich wussten, bevor es jetzt diesen schrecklichen Anlass gab, sich damit näher zu beschäftigen.
Skyron heißt die ukrainische Architektengruppe. Wie haben Sie sie kennengelernt?
Wir haben diese Zoom-Meetings seit Anfang März 2022 und haben eine ukrainische Kollegin, eine Museumskollegin aus Lviv, die in alle diese Treffen, es waren, ich habe gerade noch mal nachgeschaut, bisher 44, in alle diese Treffen immer wieder Kolleginnen und Akteurinnen und Akteure, die jetzt in der Ukraine sind, mitbringt. Und sie hat irgendwann im letzten Frühsommer, wenn ich das richtig erinnere, auch diese Gruppe mitgebracht, um ihre Arbeit vorzustellen. Die haben schon vor dem Krieg solche Fotoaufnahmen, 3D-Aufnahmen und auch Computerspiele gemacht und das als Firma gehabt. Und dann ihr Können jetzt wirklich eingesetzt, um Kulturerbe aufzunehmen, zu scannen und in diesen Animationen und digitalen 3D-Modellen wirklich zu haben. Und das Netzwerk, dessen Begleitung wir in diesen Gesprächen sind, dieses Ukraine Art Aid Center, hat dann eben auch unterstützt nochmal mit einem großen Scanner, mit viel mehr Serverkapazitäten, damit diese Arbeit jetzt möglich ist.
Wir berichten seit Beginn des Krieges über Initiativen zum Kulturschutz in der Ukraine. Die Ausstellung hat auch den Anspruch, die Anstrengungen in eine größere Öffentlichkeit zu tragen. Nehmen Sie den Kulturgutschutz in der Ukraine noch als Nischenthema wahr?
Ein bisschen schon. Ich nehme wahr, dass wir nicht, oder ich beschreibe es mal von mir aus. Ich habe sehr schnell verstanden, dass Kulturgüter zerstört werden. Ich habe eine Weile gebraucht, sicher anders als die Kolleginnen und Kollegen und die Menschen in der Ukraine, zu begreifen, dass systematisch Kultur zerstört wird. Und ich bin nicht wirklich sicher, dass dieses Erschrecken über diese genozidale Dimension des Kulturzerstörens, und das ist es völkerrechtlich, dass die wirklich in der Breite hier bekannt ist. Ich erlebe das in vielen Gesprächen anders.
Wie erleben Sie das?
Ich erlebe immer wieder Menschen, die erstaunt darüber sind, dass das nicht Zerstörungen sind, die in einem Krieg so passieren, was schon schlimm genug ist, sondern dass es ein systematisches Zerstören von Kulturgut ist. Ein systematisches Zerstören.
Ich habe es anfangs gesagt, 576 Tage dauert dieser Krieg jetzt an. Sie sind ständig mit Kolleginnen und Kollegen in der Ukraine im Kontakt. Nehmen Sie da auch eine Müdigkeit, eine Erschöpfung wahr, vielleicht auch auf der deutschen Seite?
In der Ukraine bei den Kolleginnen und Kollegen nehmen wir schon wahr, dass sie immer wieder einfach nächtelang nicht schlafen, wenn irgendwelche Angriffe sind. Und das auch einfach zermürbt, dort einen Alltag und diese Bedrohung erfahren zu müssen. Die Erschöpfung hier erlebe ich eher als ein sich nicht befassen wollen. Was mich fasziniert bei Skyron, wenn ich das sagen darf, ich weiß als Kunsthistorikerin, dass im Zweiten Weltkrieg, als die deutsche Wehrmacht Warschau besetzt hat und dann ja auch sehr systematisch zerstört hat, dass in der Besetzungszeit die Studierenden der Kunstakademie durch die Stadt gegangen sind und Aufmaße gemacht haben. Als Akt des Widerstandes gegen den Besatzer und Feindesumgang mit dieser Stadt, und dass es diese Pläne waren, mit denen man Warschau nach dem Krieg wieder aufgebaut hat, jene Innenstadt, die heute als wiederaufgebaute Weltkulturerbe ist. Und was ich sehr stark wahrnehme, ist gerade bei den Gesprächen und auch auf der Homepage von Skyron, man kann das sehr leicht sich im Internet angucken, es gibt ein großes Bewusstsein darüber, dass das Akte des Widerstehens und Akte des sich Widersetzens sind, diese Dinge jetzt auf eine Weise zu dokumentieren, dass man das Material hätte, wenn sie denn zerstört würden oder für diejenigen, die zerstört sind, einen Wiederaufbau, der nicht dasselbe ist wie ein erhaltenes Monument, aber gleichwohl einen Wiederaufbau dieser Zerstörung entgegenzusetzen.
Geht die Ausstellung zurück in die Ukraine oder bleibt sie als Dokumentation in Deutschland?
Das ist verrückterweise eine nicht ganz richtig gestellte Frage. Wir haben uns aus der Ukraine einfach Files, Dateien schicken lassen, die wir hier ausgedruckt haben. Wir wollten gar keinen großen Leihverkehr, gar keine Transporte unter diesen schwierigen Bedingungen, auch kein Geld ausgeben für irgendwelche Objekte, die man hierher bringt, sondern das, was an finanzieller Unterstützung möglich ist, wirklich in die Ukraine geben. Und diese Ausstellung kann weitergegeben werden, aber es sind keine Objekte, die man zurückbringen muss in die Ukraine. Ich würde gern ergänzen, dass es auch aus Deutschland große Unterstützung gibt, Kulturgut zu dokumentieren. Es gibt das Deutsche Dokumentationszentrum für Kunstgeschichte, Foto Marburg, die ein großes Projekt haben, zusammen mit Informatikern aus Hannover, um Fotografen in der Ukraine dabei zu unterstützen, aufzunehmen und die Daten hier aufzuarbeiten, hier auf Servern zu haben. Davon kann man im Moment aus Sicherheitsgründen noch nichts ansehen. Aber auch hier wird gesammelt und auf diese Weise unterstützt zur Dokumentation und für einen möglichen Wiederaufbau. Ich finde das natürlich wichtig, das ist eines der ganz großen Projekte im Moment, und gleichzeitig finde ich wichtig, dass wir auch die Menschen, die das in der Ukraine tun, hier noch einmal sichtbar machen.
Die Kunsthistorikerin Barbara Welzel, die Ausstellung Save Ukrainian Heritage ist bis zum 15. Oktober im Baukunstarchiv NRW in Dortmund zu sehen. Frau Welzel, besten Dank, schönen Restabend.
Bis dann.
Die Reeperbahn auf St. Pauli, eine Institution seit dem 17. Jahrhundert. Seit 2006 findet dort das inzwischen größte Clubfestival Europas statt. 4 Tage lang feierten an die 50.000 Besucher, obwohl die Sorgen in der internationalen Musikbranche groß sind. Heute ist die Ausgabe 2023 zu Ende gegangen und als talentierteste Newcomerin wurde Ichiko Aoba ausgezeichnet. Dirk Schneider über viel Gesprächsstoff, nicht nur, aber auch mit einem bemerkenswerten Getränk.
Zu trinken gab es so einiges auf dem Reeperbahn-Festival. Besondere Aufmerksamkeit aber erregte diese kleine Bar mit der Aufschrift P2T, an der Pfefferminztee ausgeschenkt wurde.
P2T means that we collect pee.
P2T bedeutet, dass wir Urin auf Festivals sammeln. Wir stellen Unisex-Urinale auf und sammeln dort Urin aller Geschlechter. Und eine Maschine, die wir entwickelt haben, gewinnt aus dem Urin 90% sauberes Wasser. Der Rest ist Dünger, nachdem wir das Ganze von Drogen und Medikamenten befreit haben. Tee aus aufbereitetem Urin also. Für Peter Schreer von der niederländischen Firma Nijhuis Industries sind Musikfestivals nur ein Experimentierfeld. Er träumt schon von der Smart City, in der der Urin aller BewohnerInnen gesammelt und auf diese Weise wiederverwertet wird. Die Innovationen, die aus dem Umfeld der Popmusik hervorgehen, sie sehen heute etwas anders aus als noch vor 30 Jahren. Schreer stellte sein Konzept auf dem Sustain Summit vor, der ersten Nachhaltigkeitskonferenz der deutschen Musikbranche, die Teil des diesjährigen Reeperbahn-Festivals war. Um die großen Herausforderungen eines grünen Umbaus gemeinsam zu stemmen, traf man sich am dritten Tag des Festivals zum Wissensaustausch und auch zur Motivation, wie Lena Hansen von Green Events Hamburg, der Organisatorin der Konferenz, bekennt.
Also ich bin jetzt schon nach 8 Jahren manchmal so ein bisschen am Resignieren und denke mir so, oh, das ist echt ein Tropfen auf dem heißen Stein. Und wir wissen das ja auch eigentlich alle schon seit dem Club of Rome 1972. Und dafür sind halt solche Erlebnisse, hier auf dem Reeperbahn-Festival mit vielen Menschen zusammenzukommen, nochmal bestärkt zu werden, doch es bringt was, es ist auch schon viel passiert. Also es ist wirklich auch so ein Motivationsschub, glaube ich, für viele.
Trotzdem bleibt viel zu tun, um vor allem Musikfestivals grüner zu gestalten. Das kostet viel Geld, weshalb ein Teil des Treffens auch der Austausch darüber war, wie man Antragsformulare für staatliche Förderungen richtig ausfüllt. Weniger formal sollte es auf einer Jobmesse zugehen, auf der sich Musikindustrie und Nachwuchskräfte beim Kickern oder anderen lockeren Spielen kennenlernen konnten. Denn die Musikbranche hat ein eklatantes Nachwuchsproblem. Das sagt auch Festivalchef Alexander Schulz.
Die Branche, glaube ich, hat verstanden, dass es nicht mehr so ist wie vor 10 oder vor allem vor 20 und 30 Jahren, dass für Berufseinsteiger dieses Music-Biz die most sexiest Branche ist, in der man arbeiten will. Berufseinsteiger suchen sich jetzt andere Branchen, andere Arbeitgeber jenseits der Musikwirtschaft zuerst. Und das muss man jetzt natürlich angehen.
Kaum Trennung zwischen Arbeit und Privatleben, massig Überstunden und eine Bezahlung, die oft nur durch großen Idealismus auszugleichen ist. Für zu viele Menschen in der Branche hat das schon zum Zusammenbruch geführt. Weshalb Mental Health auch dieses Jahr wieder ein großes Thema war auf den Talks und Panels des Reeperbahn-Festivals. Das Thema hat viele Facetten. Unter anderem ging es um die Frage, wie sich Elternschaft und die Ansprüche des hedonistischen Business vereinbaren lassen. Die britische Sängerin Katie Melua war mit ihrem 10 Monate alten Sohn angereist, den sie inzwischen auch mit auf Tour nimmt. Es gibt eine Generation, die Musikindustrie verlassen musste, weil das Familienleben es verlangt hat, weil es eben noch nicht die Flexibilität gab, die ihnen erlaubt hätte, ihren Job weiter ausführen zu können, sagt Katie Melua. Sie schreibe Songs und Mutter zu sein sei eine große Inspiration für sie, die wiederum in ihre Musik einfließe.
use that experience and put it into the craft.
Die Branche tut sich immer noch schwer damit, hinter die Kulisse des schönen Scheins blicken zu lassen. Es gibt jede Menge Mentoring-Runden zum Thema Mental Health beim Festival. Über die eigenen Probleme öffentlich sprechen mochte aber kaum jemand. Dazu passt auch, dass die Diskussionen um Rammstein-Sänger Till Lindemann und die Praxis einer Row Zero, in der junge weibliche Fans für sexuelle Dienste gecastet worden sein sollen, im Festivalprogramm so gut wie keinen Nachhall fanden. Trotzdem scheint die Branche verunsichert. Philipp Jakob Pahl, der für die Budde Talent Agency MusikerInnen managt und kurz vor dem Skandal eine Zusammenarbeit mit Rammstein vereinbart hatte, wünscht sich eine Art TÜV für Produkte der Musikindustrie.
Nach den Ereignissen rund um Rammstein doch. Wir hätten wahrscheinlich, wenn es diese Kontrollinstanz gäbe oder so, zumindest so eine Art Warnsystem, also wie eine Lebensmittelampel für Kulturprodukte, hätten wir wahrscheinlich als Firma anders entschieden in dem Zusammenhang. Und vielleicht müsste es sowas geben wie, also das Äquivalent zum deutschen Werberat in der Musikbranche, wo man anrufen kann, sagen kann, ich habe hier die Möglichkeit mit dem Rapper XY zu arbeiten, sag mir mal gerade, ob das okay ist.
Wie künstliche Intelligenz die Branche verändern wird, war ein weiteres ganz großes Thema. Doch da zeigte sich die Branche weniger verängstigt als pragmatisch. In vielen Panels ging es vor allem um praktische Informationen darüber, wie sich KI für die eigenen Bedürfnisse nutzen lässt. Und in einem Workshop wurde mittels KI eine virtuelle Künstlerin erschaffen, ein Song für sie geschrieben, ein Video erstellt, Plattencover entworfen, ein Pressetext geschrieben und eine Social-Media-Kampagne aufgestellt. Dauer des Workshops? 90 Minuten. Vielleicht wäre ein bisschen Angst doch angebracht.
Das Reeperbahn-Festival in Hamburg nach 4 vollen Tagen, bilanziert von Dirk Schneider. Tobias Wenzel hat sich die Zeitungsfeuilletons der Woche angesehen. Seine Kulturpresseschau endet zwar bei Z, beginnt aber mit B wie Bühne.
Weltall, Erde, Mensch. Das neue, fast 4 Stunden lange Stück von Alexander Eisenach am Deutschen Theater Berlin verriss Jakob Heiner in der Welt mit den Worten: Selten stimmte der alte Spruch von dem berühmten Theaterkritiker Alfred Kerr so sehr wie an diesem Abend. Als ich um 10 Uhr auf die Uhr schaute, war es erst 8:30. Die Feuilletons dieser Woche waren dagegen so gar nicht langatmig, vielmehr spannend und äußerst politisch, selbst dort, wo man es nicht erwartet hätte. Friedrich Küppersbusch allerdings kann man sich gar nicht mehr unpolitisch vorstellen. Zu Beginn dieser Woche schaute er in seiner Interviewkolumne auf die vorige Woche zurück. »Wo führt das hin, wenn die CDU die Zusammenarbeit mit der AfD normalisiert?«, fragte die Taz mit Blick auf den Beschluss zur Grunderwerbsteuer im Thüringer Landtag. Küppersbuschs Antwort: »Brandmeister Merz scheint mehr so unfreiwillige Feuerwehr, steht an der Tanke und raucht sich erstmal eine.« Explosionen und Tote sind Alltag im Ukraine-Krieg. Wie kann das enden? Fragte der Schriftsteller und Friedenspreisträger Navid Kermani im Feuilletonaufmacher der Zeit. Die Fronten im Ukraine-Krieg bewegen sich kaum. Europa braucht endlich eine Strategie, um Frieden zu ermöglichen. Putin spiele auf Zeit, habe die berechtigte Hoffnung, ein Republikaner, vielleicht wieder Trump, werde der nächste Präsident der USA und unterstütze die Ukraine dann nicht mehr mit Waffenlieferungen. Denn Europa liege in sicherem Abstand, weit entfernt von den USA. Nicht nur der Ukraine rennt die Zeit davon, es ist Europa, das freie Europa, das den Krieg zu verlieren droht, warnte Kermani. Was immer die Ukraine brauche, solle der Westen ihr schon aus eigenem Interesse liefern. Aber zugleich, fuhr er in der Zeit fort, sollte endlich das Nachdenken darüber konkret werden, was angesichts der begrenzten Bereitschaft des Westens, sich militärisch zu engagieren und den im Vergleich zur Ukraine viel größeren Ressourcen Russlands noch der bestmögliche Frieden wäre. Kermani erschien das Einfrieren des Krieges als plausibelstes Szenario. Wie es dann weitergehen könne, wisse er allerdings selbst nicht. Aber, schrieb Kermani, stellt sich eine Frage nicht gerade dann, wenn man die Antwort nicht schon kennt? Dürfen sich ukrainische Exilautoren eigentlich über den Ukraine-Krieg äußern, selbst wenn sie nicht vor Ort waren? Eine absurd wirkende Frage. Allerdings nicht ganz so absurd, wenn man jene Frage tatsächlich ernst nimmt, die nun im deutschen Literaturbetrieb und in den Feuilletons diskutiert wurde. Dürfen junge Autoren, die die DDR nicht mehr erlebt haben, über sie schreiben? Je mehr Zeit vergeht, umso mehr scheint die versunkene DDR dem Griff vorgeblicher Wahrheitsbewahrer ausgesetzt. Das »So war es wirklich« ist vielleicht eine noch größere Fiktion, als es die Erfindungen der Literatur sind, schrieb Paul Jandl in der Neuen Zürcher Zeitung. Wenn man nur über Selbsterlebtes gut schreiben könnte, dann wäre Stephen King Kannibale. Denn sein neuer Roman »Holly« ist ein allzu anschaulicher Krimi mit Ekelfaktor über ein älteres Kannibalenpärchen, das sich im Keller seines Vorstadthäuschens einen Käfig für das menschliche Zuchtvieh gebaut hat und seine Opfer zwingt, Kalbsleber zu essen, weil das Paar glaubt, das mache das Menschenfleisch der Opfer schmackhafter, wie David Steinitz in seiner Rezension für die Süddeutsche Zeitung verriet. Veganer sind natürlich die schlimmsten. Bei ihnen dauert es ewig, bis man sie zum Essen der rohen Kalbsleber bringt. Und je länger es dauert, desto schwieriger wird's für sie. Dann gerinnt der Blutsaft um das Fleisch zu einer zähen Masse. Die Leber wird grau und schrumpelig und zäh. Irgendwann kommen Fliegen, Maden. Da dürfte eigentlich allen der Appetit vergehen. Allen, außer den Figuren des nun gestorbenen kolumbianischen Malers und Bildhauers Fernando Botero. Zur Belebung gehört bei ihm die Beleibung, schrieb Hans-Joachim Müller in seinem Nachruf für die Welt. Die adipösen Figuren seien aber viel mehr als nur Karikaturen. So habe sich Botero etwa in einem späten Gemäldezyklus mit der Folter beschäftigt, die US-amerikanische Soldaten im irakischen Gefängnis Abu Ghraib verübt hatten. Und dieser Zyklus sehe so aus: Männer mit verbundenen Augen, geschunden, blutig, gefesselt, nackt, einer in Frauenunterwäsche. Aus den massigen Menschenformen sind formlose Fleischberge geworden. Nichts wäre also unzutreffender als ein Porträt des Malers als heiterer Weltrandbewohner. Heiter soll diese Kulturpresseschau aber trotzdem enden. Drum noch schnell Hans Zippert. Der Satiriker überlegte schon mal, wie die neue Partei von Sarah Wagenknecht konkret aussehen könnte. Wer Wagenknecht wählt, der bekommt auch Wagenknecht und nicht irgendwelche Flitzpiepen aus der zweiten Reihe, weil es in der Wagenknecht-Partei gar keine zweite Reihe geben wird, schrieb Zippert in seiner satirischen Kolumne für die Welt. Es muss nur noch geklärt werden, wie die Wagenknecht-Partei heißen soll. PDS wäre eine Möglichkeit, also Partei der Sarah, oder aber SED, Sarahs eigene Partei.
Die Kulturpresseschau von und mit Tobias Wenzel. Das war Fazit mit Gabi Wuttke.